Schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Ich bin Andreas Martin. Deine Kirche ist ja wohl das Letzte. Diese Reihe mit dem gleichnamigen Titel setzen wir heute fort und sind sozusagen beim 8. Teil angekommen. Deine Kirche ist ja wohl das Letzte. Provozierend und gleichzeitig auch neugierig. Wir wollen dieser Sache mal nachgehen und vor allen Dingen auch nachfragen. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können sich natürlich mit einbringen und durchaus auch mal kritisch nachfragen. Wie Sie uns telefonisch erreichen, dazu sage ich dann Ihnen später mehr. Kritisch nachfragen, das ist das Stichwort. Die Fragen, die in diesem Buch erläutert werden, sind aus dem vollen Leben begriffen, hochaktuell und auch bestimmt schon das eine oder das andere Mal gestellt worden. Ganz zu schweigen davon, dass wir auch als treue Christen mal wieder zweifeln oder auch mal bewusst hinterfragen, was die Kirche uns so durch die Jahrhunderte gelehrt hat und heute auch noch lehrt. Sei es also die historischen Fragen, wie zum Beispiel die Kreuzzüge, Hexenverfolgung oder auch die Fragen nach Ehe, Familie und Taufe und Erziehung. Diese Themen sind uns ja heute unzureichend und auch zureichend bekannt. Herzlich begrüßen darf ich Herrn Pfarrer Filler aus Grevenbroich. Er hat sich mit all diesen Fragen immer wieder befasst und darüber auch das bekannte Buch geschrieben, Deine Kirche ist ja wohl das Letzte, Fakten, Argumente, Standpunkte. Herzlich willkommen, Pfarrer Filler.
Grüß Gott.
Herr Pfarrer Filler, in dem letzten Kapitel ging es ja um die Sakramente. Wenn wir uns jetzt weiter in diesem Buch befassen und weiterlesen, dann kommen wir zum Thema Taufe. Taufe eben als Sakrament oder als Geschenk oder Taufe als ein Muss. Vielen Menschen ist ja heute gar nicht mehr die Bedeutung der Taufe bewusst. Und wenn man sich mal die Taufzahlen der letzten Jahre ansieht, werden wir schwarz auf weiß sehen, dass diese Zahl auch stark rückläufig ist. Gibt es da eine Lösung, Herr Pfarrer Filler?
Ja, ich denke, dass die Taufe eigentlich noch das Sakrament ist, was mit die meiste Verbreitung erfährt. Und die Erfahrung in unseren Gemeinden zeigt eigentlich, dass auch die meisten christlichen Eltern auch wünschen, dass ihre Kinder getauft werden, auch dann, wenn sie selbst nicht mehr aktiv und regelmäßig mit der Kirche verbunden sind. Wir sehen ja eher den Rückgang bei der Zahl der kirchlichen Trauungen und auch die Zahl der Firmungen ist ja stark zurückgegangen und es werden längst nicht mehr alle, die getauft werden, auch gefirmt. Aber ich glaube, dass eben hierzulande die Taufe noch einen recht hohen Stellenwert hat. Jetzt kommt durch die neuen Bundesländer, da sind natürlich viel mehr Menschen, die aufgrund der Geschichte dieser Länder nicht getauft worden sind. Und das erlebt man auch immer wieder, dass hier auch vermehrt Erwachsene deshalb um die Taufe bitten und getauft werden.
Ja, und Ihr Titel heißt ja Taufe, mein Kind soll selbst entscheiden. Inwieweit kann denn das Kind überhaupt selbst entscheiden?
Ja, es ist so ein Argument, was man schon mal hört, wenn eben Eltern sagen, gut, wir wollen, dass das Kind nicht getauft wird und begründen es damit, dass es sich selbst, wenn es groß ist, entscheiden soll, welchen Glauben, welche Konfession es annehmen soll. Und ich denke, dass einfach hier ein Missverständnis dahinter steht, das so aussieht, die Kinder können sich ja auch nicht entscheiden, zu welcher Familie sie gehören. Und sie können sich entscheiden, wie sie von Eltern erzogen werden. Sondern das Kind lebt eigentlich davon, dass es eine Erziehung genießt, dass es von den Eltern was mitbekommt. Und das gilt für den Bereich des Glaubens genauso wie für alle anderen Bereiche im Leben. Und dann, wenn es erwachsen ist, wird es sich sowieso entscheiden, was übernehme ich von dem, was ich in der Erziehung mitbekommen habe, was lehne ich ab, welche Werte, welche Ideale für mein Leben wichtig. Aber diese Entscheidung kann ich nur dann fällen, wenn ich bereits einen Standpunkt habe. Ich kann mich ja nur für den Glauben oder gegen den Glauben entscheiden, wenn ich bereits weiß, was bedeutet es eigentlich, Christ zu sein? Was bedeutet es eigentlich, zur Kirche zu gehören? Diese Grundlage ist für die Entscheidung notwendig. Und deshalb glaube ich, dass jemand, der als Christ erzogen worden ist, und den Glauben kennengelernt hat, sich viel besser für oder gegen diesen Glauben entscheiden kann, als jemand, der von diesem Thema ganz ferngehalten worden ist. Abgesehen davon fällt es natürlich auch schwer, sich vorzustellen, wie Eltern, die selber überzeugte Christen sind, ihre Kinder ganz von dem Glauben distanziert halten wollen. Das geht ja auch praktisch überhaupt gar nicht.
Und Sie haben ja auch gerade vorhin gesagt, dass also praktisch im Osten Deutschlands es weniger getaufte Menschen gibt, als wie jetzt im Westen oder im Norden oder im Süden. Das zeichnet sich ja ganz gerade ab. Was kann man da machen? Können wir die Leute irgendwie dazu animieren, sich bewegen oder ihnen auch Erfahrungswerte geben, dass sie sich taufen lassen? Ich meine, wenn eine Familie nicht getauft ist und sie wollen ihr Kind taufen lassen, da ist ja schon so ein gewisser Zwiespalt zu sehen.
Das kommt auch schon mal vor, dass Eltern kommen, die sagen, wir sind beide nicht katholisch oder aus der Kirche ausgetreten und möchten aber, dass das Kind getauft wird. Hier kann man diesem Wunsch nach der Taufe zustimmen, wenn man einen katholischen Paten hat, der eben bereit ist und in der Lage ist, tatsächlich auch die Erziehung des Kindes zu gewährleisten und zu übernehmen. Es ist ja eben bei der Taufe und bei der so, dass eben die Kinder dieses Hineinwachsen in den Glauben im Kreis ihrer Familie nach ihrer Taufe dann erleben. Wenn Erwachsene kommen und getauft werden wollen, dann machen sie eine Vorbereitungszeit, ein Katechumenat, das in der Regel ein Jahr dauern soll und wo sie eben in dieser Zeit den Glauben kennenlernen und sich mehr in den Glauben hinein vertiefen. Und daher stammt auch die Rolle und Aufgabe des Paten von der alten Kirche her, der eigentlich etwas wie ein Bürger gewesen ist und gesagt hat, ich habe den Taufkandidaten begleitet auf seinem Weg hinein in die Glaubensgemeinschaft der Kirche und ich kann versichern, dass er sich Mühe gibt und dass er die Anfangsgründe des Glaubens kennengelernt hat und kann er zur Taufe zugelassen werden. Und so kann der Pate auch heute diese Aufgabe nehmen und sagen, ich will eben, wenn es die Eltern nicht können, ich will eben dieses Taufkind im Glauben erziehen, es mit in die Kirche nehmen und alles das tun, was notwendig ist, damit es im Glauben groß werden kann. Ja, aber tatsächlich ist es ja so, auch bei der Frage, wie missionarisch die Kirche heute sein kann, wie man die Menschen bewegen kann, sich taufen zu lassen. Tatsächlich geht das immer nur durch den persönlichen Kontakt mit überzeugten Christen. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Voraussetzung, dass man eben sagt, ich kann den Glauben eigentlich nicht aus Büchern mir aneignen. Und ich kann auch nicht nur mir von anderen darüber erzählen lassen, sondern ich muss einfach Menschen kennenlernen, die überzeugte Christen sind. Und ich muss versuchen, ihr Leben zu teilen und zu sehen, was macht den Unterschied? Was bedeutet es, als Christ zu leben? Das geht nur, wenn ich den Kontakt habe mit anderen Christen und wenn ich auf diese Weise in die Gemeinschaft der Glauben, die Kirche hineingeführt werde. Das ist ja auch ein altes Modell, das wir schon aus der Urkirche kennen. Und das ist aber, glaube ich, auch heute wieder bei der Frage, wie kann man eigentlich die vielen Christen auch sozusagen wieder aktivieren, die noch ganz am Rande mit der Kirche verbunden sind. Hier, das geht eben nur dadurch, dass ich den Glauben teile, indem ich das Leben teile, indem ich Menschen kenne, die überzeugte Christen sind und die mir zeigen können, was es bedeutet, als Christ zu leben und zu glauben.
Vielen Dank erstmal. Jetzt ist es soweit, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie sind herzlich dazu eingeladen, sich mit in die Sendung einzubringen, mit uns zu diskutieren, Fragen zu stellen oder was Sie auf dem Herzen haben. Herr Pfarrer Filler, bleiben wir doch mal gerade bei dem Paten. Sie haben das vorhin erwähnt. Pate sein ist ja schön und gut. Und jetzt sage ich das mal ganz überspitzt. Wie ist das denn eigentlich mit dem Geschenkeonkel? Was gehört eigentlich dazu, das Patenamt zu übernehmen?
Ja, es gibt verschiedene Voraussetzungen, wenn man das Patenamt übernehmen will. Das erste ist, dass man katholisch ist und dass man zur Kirche gehört und also nicht aus der Kirche ausgetreten ist. Und es bedeutet, dass man gefirmt ist, gehört zum Patenamt mit dazu. Das sind also dann die äußeren Voraussetzungen, die gegeben sein müssen. Und es ist natürlich wichtig, dass eben der Pate derjenige ist, der auch die Aufgabe hat, mit dem Glauben der Kirche zu bekennen, stellvertretend für das Taufkind, gemeinsam mit den Eltern. Der bereit ist, die Verantwortung zu übernehmen, die damit zusammenhängt. Der bereit ist, das Patenkind auf dem Weg zu begleiten und als Ratgeber mit dem eigenen Glauben, dem eigenen Lebenswissen auch zur Verfügung zu stehen. Und eine ganz wichtige Aufgabe ist es auch für die Paten, gerade für diejenigen, die vielleicht räumlich entfernt sind von ihren Patenkindern, für das Patenkind zu beten und diese Wegbegleitung im Gebet mit vorzunehmen.
Ja, jetzt haben wir auch schon eine erste Hörerin, Frau Pendelek. Grüß Gott.
Ja, hier ist Frau Benbeneck aus Gröbenbruch. Grüß Gott, Herr Pfarrer Filler.
Grüß Gott.
Jetzt habe ich endlich mal erreicht, Sie über Radio Horeb zu grüßen. Und so möchte ich Ihnen doch schön Danke sagen für all Ihre guten Vorträge, für Ihre tollen Bücher, die ich nur jedem empfehlen kann. Ich bin dem lieben Gott so dankbar, dass wir Sie, also solch einen guten Priester hier bei uns in der Pfarrei haben. Und heute am Hochfest des Heiligen Josef bitte ich ihn, dass er seinen Schutzmantel über Sie, über alle Ihre Mitbrüder und über die ganze Kirche ausbreiten möge. Das möchte ich Ihnen bei Horeb jetzt mal sagen und alle animieren, Ihre Bücher schön zu lesen. Sie sind sehr spannend und gut.
Ja, vielen Dank für die unverdienten Lorbeeren.
Ja, vielen Dank an Sie. Und jetzt haben wir auch schon eine nächste Hörerin. Kleinen Augenblick. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich wollte nur beitragen, indem ich sagen wollte, dass ich eine Familie habe, beziehungsweise einen Sohn. Und die haben also drei Kinder. Und die taufen die Kinder aber nicht. Die sind sehr christlich. Die leben mit Gott im Gebet und alles, was dazu gehört. Aber die taufen die Kinder nicht, weil sie sagen, sie werden sich selber entscheiden müssen, wollen, oder weil Jesus Christus wurde auch erst mit 33 getauft und wollen sie erstmal das leben lassen, einfach bis sie sich selber entscheiden. Und einen davon, also der 8-Jährige, hat sich bereits entschieden und hat sich taufen lassen. Ist das so richtig?
Ja, das ist genau der Punkt, den wir gerade schon mal angesprochen haben. Also einmal müssen wir natürlich sehen, dass die Taufe Jesu, genau wie ja auch die Taufe Johannes des Täufers, das ist ja die Taufe, der sich Jesus unterzogen hat, dass das natürlich nicht unsere christliche Taufe ist, sondern das war ja ein Bußzeichen, dass Johannes, der letzte Prophet des Alten Bundes, vollzogen hat, die Menschen kamen und haben als Zeichen ihrer Bekehrung sich von ihm taufen lassen. Das war aber noch nicht die christliche Taufe, sondern das war noch ein alttestamentliches Zeichen der Umkehrbereitschaft im Grunde genommen, dem sich Jesus auch unterzogen hat, unterstellt hat, um eben deutlich zu machen, dass er bereit ist, die Sünden der Menschen am Holz des Kreuzes zu tragen. Und bei der Gelegenheit hat eben Gott ihn als seinen geliebten Sohn offenbart. Wenn wir also nach der christlichen Taufe fragen, können wir das eigentlich nicht als Maßstab nehmen.
Aha.
Wir müssen eher sehen, dass eigentlich von Anfang an die Kirche immer auch ganze Familien getauft hat. Am Anfang waren es natürlich vorwiegend Erwachsene, die sich bekehrt haben, die Christen geworden sind, die getauft worden sind, aber es waren von Anfang an immer auch schon ganze Familien mit Kindern, die sich haben taufen lassen, sodass eigentlich die Kindertaufe seit der Urkirche eine bezeugte Praxis ist und man sich wirklich die Frage stellen muss, warum hält man den Kindern die Taufgnade vor? Die Taufe ist heilsnotwendig, sie ist das Sakrament, das uns das neue Leben der Kinder Gottes schenkt und die Kirche ist nach wie vor der Auffassung, dass man die Kinder möglichst bald nach der Geburt taufen sollte. Mhm. Und diese Entscheidung, um die es Menschen geht, dass die Kinder sich selbst entscheiden wollen, das tun die sowieso. Das tut jeder, ob er nun getauft ist oder nicht, wenn er älter wird. Meistens ist es ja, wie Sie sagen, die Kinder sind in der dritten Klasse, die anderen gehen mit zur Erstkommunion, das wollen die Kinder auch. Also werden sie dann in dem Zusammenhang dann getauft, natürlich auch gerne in die Kirche aufgenommen. Aber im Grunde genommen stellt sich die Frage, warum tauft man die Kinder nicht direkt, schenkt ihnen damit dieses Sakrament und das neue Leben der Kinder Gottes, nimmt sie auf in die Gemeinschaft der Kirche und begleitet sie, damit sie dann später, wenn sie groß sind, eine eigene Entscheidung treffen können. Das müssen sie sowieso tun und sagen, das will ich, da bin ich erzogen worden, das will ich für mich annehmen, das will ich für mich leben. Diese Entscheidung muss sowieso jeder fällen.
Ja, richtig. Nur es ist so, dass man diese Taufe von Jesus Christus, besonders von Jesus Christus, man versteht es eben so, dass das also in der Verantwortung und diese Freiheit, die Jesus Christus angenommen hat in der Taufe, so verstehe ich zumindest und versteht auch viele Leute verstehen das so, dass er sich dann erst taufen lassen hat, als er dann volljährig war oder erwachsener Mensch. Deswegen ist es halt irgendwie diese Sache ist nicht ganz klar. Dann sie haben mich gerade erklärt, aber so klar ist es nicht.
Also, na genau, man muss eben sehen, dass es ja am Anfang des öffentlichen Wirkens Jesu, da tritt ja Johannes der Täufer auf und er ruft die Menschen zur Umkehr. Und die Menschen kommen zu ihm und sind bereit, ihre Sünden zu bekennen, sind bereit umzukehren, sich von Neuem in ihrem Leben nach Gott auszurichten und zum äußeren Zeichen dafür unterziehen sie sich dieser Taufe, die Johannes der Täufer im Jordan vornimmt. Aber es ist ja nicht die Taufe, die christliche Taufe, wo es heißt, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, sondern es ist eben nicht das Sakrament, das wir in der Taufe sehen, sondern es ist ein Bußzeichen. Und Jesus unterstellt sich eben diesem Bußzeichen, er reiht sich ein in die Schar der Sünder, obwohl er es ja gar nicht nötig gehabt hätte, umzukehren und seine Sünden zu bekennen und zu bereuen. Aber er tut es, um deutlich zu machen, ich bin der Mensch gewordene Gott, ich bin hier, um die Menschen von der Schuld zu befreien, ich nehme ihre Sünden auf mich. Und das wird dir dann vom himmlischen Vater bestätigt, indem er eben ihn als seinen geliebten Sohn offenbart bei dieser Taufe des Johannes. Aber es ist nicht die christliche Taufe.
Vielen Dank nach Grevenbruch. Herr Pater Filler, ich würde da ganz gerne nochmal anhaken und das auch auf die heutige Zeit projizieren. Und zwar, ist denn die Taufe ein Muss? Ich meine, wenn wir mal durch die heutige Gesellschaft schauen, wer lässt denn überhaupt noch sein Kind taufen? Und vor allen Dingen, warum? Was habe ich denn dadurch für Vorteile? Nur, dass vielleicht bei meiner Beerdigung vielleicht ein Priester am Grab steht?
Ich glaube, wie gesagt, dass die Taufe schon das Sakrament ist, über den wenigsten oder geringsten Rückgang feststellen können. Ich habe jetzt keine Zahlen, Statistiken vorliegen, aber ich denke schon, dass die Eltern einfach das tiefe Bedürfnis haben, zu danken für die Geburt eines Kindes und dass sie eben auch wünschen, dass dieses Kind von Gott gesegnet wird und dass es unter Gottes Schutz steht. Und das ist, glaube ich, ein ganz ehrenhaftes und gutes Motiv, dass eben für viele, viele Eltern das maßgebliche Motiv ist. Da geht es doch noch nicht darum, ob das Kind mal beerdigt werden kann oder nicht, sondern da geht es wirklich darum, dass man ihm wünscht, dass dieses Kind geborgen ist und dass es beschützt wird und behütet wird und dass es aufwachsen kann und sich entfalten kann. Und all diese guten Wünsche, die dem neuen Leben dann zugesprochen werden, sie sind natürlich auch im Sakrament Taufe enthalten. Nur ist eben die Taufe noch mehr als nur der Segenszuspruch und der Segen über das Kind. Die Taufe bedeutet eben tatsächlich, dass die Erbsünde vergeben wird, die ewige Folge der Erbsünde, die ewige Trennung von Gott aufgehoben wird und dass das Kind eingegliedert wird in die Gemeinschaft der Kirche, dass es das neue Leben empfängt.
Gut. Jetzt darf ich noch eine nächste Hörerin begrüßen. Sie möchte anonym bleiben. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich am Fest des heiligen Josef grüße ich euch alle. Herr Pfarrer, ich hätte gerne eine Bitte. Wir sind alle katholisch und unser Enkel soll evangelisch getauft werden. Darf da eine Person von uns auch dabei sein oder ist das nicht genehmigt?
Und die Eltern von ihrem Enkel sind dann evangelisch oder?
Mein Sohn ist katholisch.
Und die Frau ist evangelisch?
Ja.
Ja.
Hm.
Ja, das ist eben...
Die besteht halt so euch drauf, aber wir leiden halt alle drunter, aber...
Gut, das ist eben die Entscheidung der Eltern, die in der konfessionsverschiedenen Ehe leben und sich jetzt gemeinsam überlegt haben, wie wollen sie das Kind taufen. Es wäre natürlich schöner, wenn das Kind auch katholisch getauft wird, aber natürlich ist auch die evangelische Taufe eine gültige Taufe und wird von der Kirche anerkannt. Wenn also ihr Enkel mal später katholisch werden sollte, wird er nicht nochmal getauft, sondern die Taufe ist gültig und sie dürfen natürlich selbstverständlich auch in die evangelische Kirche gehen, um da den Taufgottesdienst mitzufeiern. Das und ist überhaupt nicht verboten, nein.
Ja, und darf da jemand von uns auch ein Pate sein, von der katholischen Seite?
Das können Sie schon machen, dass Sie das Patenamt dann übernehmen, wenn es von der evangelischen Seite ausgeht. Ich glaube schon, dass man das kann. Da können nicht evangelische Christen Pate werden. Umgekehrt geht es nicht.
Da ist gar keine so Vorbereitung wie bei uns. Da geht man nur hin und meldet es an und dann irgendwann ist es dann.
Ja, dann wünsche ich Ihnen und Ihrem Enkelkind alles Gute und Gottes Segen.
Von hier aus auch alles Gute. Und als nächstes ist Frau Fischer an der Reihe aus Landau. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Ja, natürlich, Sie sind schon zu hören.
Ich gehöre zur Evangelischen Landeskirche. Und ich überlege mir gerade eben mit der Taufe, also das sind schon Vorbereitungen. Die werden ja hier auch eingeladen und so. Das geht nicht nur mit Anmeldung, habe ich den Eindruck, so wie ich es jetzt erfahren habe. Aber mir ist die Frage aufgetaucht, es ist ja noch die Freikirchen. Die taufen ja auch ihre Kinder erst schon im Erwachsenenalter, nicht? Wie in der evangelischen Kirche, die taufen auch schon viel später auch und so. Das ist auch üblich geworden. Nur ich meine, wenn jetzt jemand zur Kirche gar keinen Bezug hat und kommt nun gar nicht zusammen und man sagt, ja, wir warten halt drauf, ob da nun was kommt. Ich denke, das ist schon gefährlich. Aber wenn Sie schon etwas eingebunden sind in dem kirchlichen Bereich, evangelisch oder katholisch, dann denke ich, ist das noch ein bisschen anders. Ich habe hier eine Zeit lang Kirche gehütet und kam eben auch mit Leuten ins Gespräch. Und da fallen mir gerade ein, Jugendliche, das ist mir zweimal passiert, so 12-, 13-Jährige, die haben gesagt, der eine hat gesagt, ich bin noch gar nicht getauft. Da habe ich gesagt, das kannst du ja noch nachholen, nicht? Und er sagt, aber mein Bruder, der ist schon viel älter, aber der ist auch nicht getauft. Und dann habe ich gesagt, das kann er doch auch nachholen und so. Also ich habe gemerkt, das ist dem Kind rumgetrieben. Und dann auch nochmal, wo auch mich angesprochen habt, auch so Jugendliche, sag ich, das kannst du doch noch nachholen. Damit wollte ich nur einen Beitrag geben. Also ich finde, man sollte schon dranbleiben. Aber schwierig wird es mit Leuten, die halt gar keinen Kontakt zur Kirche haben. Nicht?
Ja, da würde ich Ihnen auf jeden Fall zustimmen. Denn es geht ja nicht nur darum, dass ich mir eben jetzt etwas Gutes, Gottes Segen für das Kind wünsche, sondern mit der Taufe ist ja auch die Aufgabe verbunden, dass ich als Mutter und Vater dieses Kind auch im Glauben erziehen soll. Es ist der Anfang eines gemeinsamen Weges und das bedeutet einfach, dass ich selbst auch diesen Glauben lebendig machen soll. Ich sage oft in den Predigten bei der Taufe, es ist wichtig, dass man selbst begeistert ist. Denn nur wenn man selbst vom Glauben begeistert ist, dann kann man auch andere begeistern. Wenn man selbst merkt, es ist mir wichtig, dann kann ich es auch anderen weitergeben. Wenn es in meinem Leben gar keine Rolle spielt, ob ich Christ bin oder nicht, wenn da kein Unterschied zu anderen Menschen besteht, dann ist es wirklich sehr schwer, diese Aufgabe, das Kind im Glauben zu erziehen, dann wahrzunehmen. Und tatsächlich ist eigentlich die Voraussetzung, dass die Eltern eben das auch tun, dass sie in der Gemeinschaft der Kirche leben, dass sie beten, dass in der Familie eine Gebetskultur gepflegt wird, dass sie am Gottesdienst der Kirche teilnehmen und dass sie das selber auch lebendig machen, ihre Christusbeziehung. Denn nur dann können sie auch ihre Kinder in diesem Glauben erziehen.
Also mich hat es auch bewegt von den Jugendlichen, dass ihnen das ja nicht egal war, ob sie jetzt getauft sind oder nicht.
Ja, das sind gute Ansatzpunkte, um, wie Sie das getan haben, ja, ins Gespräch zu kommen und eben auch darauf hinzuweisen, dass eben die Taufe, wie ja auch die Firmung nicht an ein bestimmtes Alter gebunden sind, sondern dass man natürlich auch als Erwachsener die Sakramente empfangen soll, wenn man sie noch nicht empfangen hat.
Prima, vielen Dank, Frau Fischer, und Grüße nach Landau. Sie hören die Sendung Grundkurs des Glaubens. Sie hören die Sendung Grundkurs des Glaubens. Das heutige Thema ist Taufe. Mein Kind soll selbst entscheiden. Herr Pfarrer Filler, wir haben jetzt einen kurzen Impuls gehabt, praktisch von Ihnen, und sind auch ins Gespräch gekommen und haben auch festgestellt, dass spezielle Voraussetzungen zur Taufe dazugehören. Können Sie das nochmal bitte in einem Satz zusammenfassen?
Ja, das Wichtige bei der Taufe ist eben, dass die Taufe ein erster Schritt auf dem Glaubensweg ist und dass die Eltern und Paten, die darum bitten, dass das Kind getauft werden soll, eben auch die Bereitschaft mitbringen müssen, dieses Kind auch im Glauben zu erziehen und es zu begleiten, damit es, wenn es groß ist, dann selbst diesen Glauben, dem es getauft wird, bekennen kann.
Also Aufnahme praktisch in das Christsein, Aufnahme zum Christwerden. Und als nächstes darf ich Frau Söhne aus Österreich begrüßen. Grüß Gott.
Grüß Gott. Bin ich auf Sendung?
Sie sind auf Sendung.
Ja, ich wollte nur kurz sagen, ich habe das so gehört. Gott bietet den Menschen das Heil an, bevor er dazu Ja sagen kann. Und die Sakramente kommen doch aus dem geöffneten Herzen Jesu. Es ist so wunderschön, die Taufe meines letzten Enkels im Glauben. Es gibt ein wunderbares Fest. Die Kinder können nicht früh genug getauft werden. Ich meine, ich bin katholisch, andere sehen das anders. Aber für mich ist das das Wenn und Aber. Also ich würde nichts anderes tun, die Kinder so früh als möglich taufen, weil Gott das Heil ja schon zusagt dem Menschen, wenn er noch ganz klein ist. Und entscheiden, wenn er dann wirklich erzogen wird im Glauben, wird er sich auch dafür entscheiden. Natürlich gibt es andere Wege, aber ich finde das schön. Das wollte ich sagen.
Und damit sind Sie ja auch ganz auf der Linie der Kirche, die ja auch empfiehlt, dass eben die Kinder dann sobald...
Ja.
Wie möglich nach der Taufe,
ja,
nach der Geburt auch ja, getauft werden und ihnen eben, es ist eben auch gar kein Grund zu sehen, warum ihnen dieses Geschenk, was die Taufe ja bedeutet, dann vorenthalten werden soll.
Sie werden Kinder Gottes, sie werden in den Leib der Kirche aufgenommen. Das ist so schön, ich meine, ja, ich kann das nur so sagen, wie ich es empfinde.
Genau, es ist eben auch nochmal der Hinweis und der Impuls, dass wir eigentlich auch über unsere eigene Taufe immer wieder mal nachdenken sollen, danken sollen dafür, dass wir getauft worden sind, dass wir uns der Glaube verkündet wurde, dass wir Christen sein dürfen. Und das ist keine Selbstverständlichkeit, sondern eigentlich ein großes Geschenk, für das man immer wieder auch danken soll. Und sich zum Beispiel mal fragen kann, wann ist eigentlich mein Tauftag? Wir feiern ja als katholische Christen auch den Namenstag und verbinden ihn mit dem Gedenken an die Taufe. Aber man kann daneben ja auch mal sich überlegen, wann ist eigentlich mein Tauftag, und mal nachschauen, wenn man es nicht weiß, im Stammbuch, eine Taufbescheinigung, und einfach vielleicht den Tag sich mal im Kalender markieren und sagen, das ist der Tag, an dem ich auch daran denke und danken will dafür, dass ich ein Kind Gottes sein darf. Im Übrigen ist es ja so, dass eben auch in der lateinischen Kirche sich diese Sakramente, die uns in die Kirche aufnehmen, dann auseinanderentwickelt haben. Das sind ja drei Sakramente, die uns in die Gemeinschaft der Kirche aufnehmen. Die Taufe, das zweite ist die Firmung, das Sakrament des Heiligen Geistes, und die Eucharistie. Man nennt dies die Initiationssakramente, und sie bilden sozusagen die Brücke, die uns in die Kirche hineinführt. Und es ist ja so, dass ursprünglich die Sakramente alle in einer Feier gespendet wurden, wie es heute in der Ostkirche auch noch der Fall ist. Da werden auch die kleinen Kinder getauft und gefirmt und erhalten auch ein kleines Stückchen der Eucharistie. So wie es heute bei Erwachsenen ja auch, wenn Erwachsene getauft werden, dann werden auch diese drei Sakramente in einer Feier gespendet. Und in der lateinischen Kirche hat sich eben das so entwickelt, dass dann zuerst die Taufe nach der Geburt angesiedelt ist, dass dann die Kinder mit 7, 8, 9 Jahren im Unterscheidungsalter, wenn sie also schon begreifen können, worum es geht, dann zur Kommunion geführt werden. und das dann im jugendlichen Alter, 12 oder 13 Jahren, die Firmung gespendet wird und hier nochmal dann der Schwerpunkt auch darauf gelegt wird, dass das Firmsakrament uns eben auch befähigen soll, als Christen in dieser Welt unseren Glauben zu bekennen und treu zu Christus und seiner Kirche zu stehen. Sodass eigentlich hier auch die Kirche sich schon den Gedanken zu eigen gemacht hat, dass es eben auch darum geht, diesen Weg des getauften Christen in den Glauben der Kirche hinein zu begleiten und an wichtigen Punkten im Leben diese Sakramente, die uns in die Kirche eingliedern, zu spenden und auf diese Weise dazu beizutragen, dass man als Christ in den Glauben hineingeführt wird und in dieser Welt diesen Glauben auch bezeugen kann.
Ja, vielen Dank, Frau Söhnle aus Österreich. Als nächstes bin ich verbunden mit Frau Moser. Grüß Gott.
Grüß Gott, da ist Moser aus Zürich. Ich habe eine grundsätzliche Frage. Ist eine Taufe gültig, die von einem modernen Pastoralassistenten gespendet wurde?
Ja, mit der Taufe ist es so, dass im Grunde genommen zur Gültigkeit der Taufe erforderlich ist, dass man mit Wasser tauft und dass man die richtige Taufformel verwendet. Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dass man das tun will, was die Kirche tut, wenn sie die Taufe spendet. Und also jeder Mensch kann im Notfall taufen.
Das war überhaupt kein Notfall. Die Kleine war vierjährig. Also, ja, und aber die Dreifaltigkeit, also er hat sie schon getauft im Namen der Dreifaltigkeit, aber es wurde kein Glaubensbekenntnis gesprochen, es wurde kein Versprechen gemacht, weder von den Eltern noch von den Paten. Ich habe es als schlimm empfunden und ich frage mich immer wieder, ist diese Taufe gültig?
Da kann man sagen, die Taufe ist gültig, auch wenn die Umstände, unter denen sie dann gespendet worden ist, nicht erlaubt waren oder nicht den liturgischen Vorschriften entsprochen haben. Aber das zur Gültigkeit der Taufe reicht es eben aus, dass man ein Kind taufen will, dass man Wasser verwendet und auch die richtige Taufformel spricht. Und damit ist die Taufe gültig und muss nicht wiederholt werden. Mhm. Aber eigentlich, wie gesagt, ist das eben eine Form, die nur für Notfälle, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, vorgesehen ist. Dann kann aber auch jeder Mensch tatsächlich, auch jemand, der kein Christ ist übrigens, die Taufe vornehmen.
Vielen Dank, Frau Moser, für Ihre Frage und Ihren Beitrag in die Sendung. Herr Pfarrer Filler, ich habe mal von einem Fall gehört, da war das Enkelkind nicht getauft und die Großeltern regten sich also wahnsinnig darüber auf und dann passierte was Unglaubliches. Die Großeltern tauften das Kind im Badezimmer nach dem Haarewaschen. Ist das denn überhaupt zulässig?
Auch das ist wieder so ein Fall, wo man sagen muss, dass es eben, na, auf der einen Seite sieht man jetzt die Sorge der Großeltern um das Heil des Kindes, aber es ist natürlich, die Taufe ist auch gültig. Denn sie wollten ja, dass das Kind getauft wird und sie haben es dann, wenn sie das richtig getan haben, dann war die Taufe auch gültig. Aber es ist natürlich auch wirklich die Frage, ob man letztlich hier dann richtig handelt. Denn wer sorgt dann für die katholische Erziehung des Kindes? Können das diese Großeltern auch tun? Dann ist die Frage, dass die Taufe muss irgendwo vermerkt werden, im Taufbuch angelegt werden. Das müssten sie eigentlich dem Ortspfarrer Bescheid sagen, dass sie das Kind, die Nottaufe da vorgenommen haben. Dann müsste man fragen, ob dann nicht doch das Gespräch mit den Eltern erfolgen muss oder ob man das lieber nicht sagt. Das kommt dann immer auf die Situation jeweils an. Aber natürlich ist es eher schwierig, könnte ich mir vorstellen, dann die Eltern zu bewegen, das Kind auch im Glauben zu erziehen und zur Taufe zu führen, wenn man sowas getan hat. Das könnte eigentlich immer nur dann wirklich eine verzweifelte Ausnahmesituation sein, die dann hervorliegen muss.
Ja, dass die Eltern nicht gerade Hurra geschrien haben, leuchtet ja ein. Aber Sie haben gesagt, die Taufe ist gültig. Kann man denn unter Umständen auch eine Taufe rückgängig machen?
Rückgängig machen kann man die Taufe nicht, sondern Wenn man kann sich zwar jetzt von der Kirche lossagen, aus der Kirche austreten oder den Glauben öffentlich leugnen und sich davon lossagen, aber dass die Taufe bleibt den Menschen erhalten und wie eine Prägung, die eigentlich die Seele erfährt und die nicht mehr zurückgenommen werden kann.
Liebe Hörer, Sie hören die Sendung Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb und Radio Maria aus Südtirol und auch auf der UKW-Frequenz. Deine Kirche ist das Letzte, so ist dir die Überschrift. Mein Kind, Taufe? Fragezeichen. Mein Kind soll selbst entscheiden, das ist das Thema. Sie dürfen sich mit einbringen unter 089 517 008 008. Wenn man getauft ist, Herr Pfarrer Filler, hat man ja auch eine gewisse Verpflichtung. Welche Verpflichtung hat man und wie kann ich mit dieser Verpflichtung auch arbeiten?
Ja, mit der Taufe verbunden ist einfach, dass ich versuche, als Christ zu leben in der Gemeinschaft der Kirche. Und da gehören natürlich die Grundvollzüge des Glaubens dazu an erster Stelle, dass ich eben jeden Tag bete, dass ich sonntags die Heilige Messe besuche, dass ich ab und zu beichte. Die Beichte hat man ja früher auch als die zweite Taufe bezeichnet, in der Zeit der frühen Kirche, als die sakramentale Beichte nur einmal im Leben empfangen wurde. Da hat man eben gesagt, die Beichte ist die zweite Taufe und hat darauf hingewiesen, dass eigentlich meine Aufgabe ist, die Taufgnade zu bewahren. Und durch die Sünde werde ich dieser Aufgabe nicht gerecht, sondern verliere dieses neue Leben der Kinder, was mir geschenkt worden ist, teilweise oder vielleicht sogar ganz durch die schwere Sünde. Und dann kann ich in der Beichte wieder diese Taufgnade, das Taufgeschenk erneuern und bekomme wieder von Neuem dieses Leben der Kinder Gottes geschenkt. Und es war ja so, das hat ja dann teilweise dazu geführt in der frühen Kirche, dass dann manche Leute ganz bewusst die Taufe aufgeschoben haben, bis an ihr Lebensende, bis sie alt und krank wurden, um einfach nicht Gefahr zu laufen, die Taufgnade zu verlieren wieder. Das brauchen wir heute nicht mehr zu tun. Wir haben ja, Gott sei Dank, das Sakrament der Versöhnung, das uns immer wieder, auch als Getaufte, wieder neu in die Liebesgemeinschaft mit Gott hineinführt.
Prima, vielen Dank. Als nächstes habe ich in der Leitung Frau Dr. Kleine-Rischkamp. Grüß Gott.
Ja, ich grüße Sie und ich danke Ihnen sehr für diese Sendung. Ich weiß, wir haben immer Ehevorbereitung gemacht. Mein Mann ist jetzt verstorben. Und dann haben wir immer diese Dinge, so gut wir konnten, mit hineingebracht. Und ich möchte doch den Mut der Großeltern von eben unterstreichen. Denn ich kann mir vorstellen, dass diese Großeltern eben auf die Taufgnade setzen und ständig für ihren Enkelsohn beten. Und irgendwie denken, diese Taufgnade schützt ihn und sie führt ihn in die richtige Richtung. Denn die Kinder, die sich später entscheiden, das ist ja viel zu schwierig. Sie wissen ja nicht mal, wofür sie sich entscheiden. Die laufen ja nur mit. Das ist, ich sehe das auch, dass das heute ein ganz großes Handicap ist. Und ich habe gestern bei uns in der Kirche gedacht, als verkündet wurde, Sonntag um 11 Uhr wird der und der und der getauft, da habe ich gedacht, eigentlich sollten die Pasteure die Gemeinde damit einbinden. Und wir sollten diesen Eltern gratulieren, wie zur Erstkommunion oder so, dass das nicht verloren geht. Das wäre meine Bitte.
Genau, das ist ein wichtiger Hinweis. Das wird ja auch getan. Und zwar auf die Weise, dass man eben die Möglichkeit einräumt, den Eltern, dass sie das Kind ja auch während der Feier der Heiligen Messe taufen können. Und natürlich ist grundsätzlich auch, wenn die Taufe außerhalb der Messfeier ist, ist so, dass dieser Gottesdienst natürlich für alle ist und alle sich eingeladen fühlen sollen, dort hinzukommen. Und mancherorts gibt es ja auch den schönen Brauch, dass eben Vertreter aus der Pfarrgemeinde, aus dem Pfarrgemeinderat dann zur Tauffeier mit dazukommen und auch die Glückwünsche der Gemeinde aussprechen. Und das ist tatsächlich ja eine wichtige Gelegenheit auch für eine Pfarrgemeinde, jetzt noch einmal auf Menschen zuzugehen, die vielleicht nicht aktiv im Gemeindeleben schon eingebunden sind und die aber jetzt zur Kirche kommen, die ihr Kind taufen lassen wollen, sie anzusprechen und sie einzuladen und ihnen zu erzählen, welche Möglichkeiten gibt es bei uns, was gibt es für Angebote, die sie auch wahrnehmen können, was sind das für Menschen, die hier zur Gemeinde gehören, und sie einzuladen und einzubinden. Das ist natürlich eine ganz wichtige Aufgabe für eine missionarische Pfarrgemeinde.
Ja, vielen Dank an Frau Dr. Kleine-Rüchkamp. Als nächstes darf ich Frau Lindner begrüßen.
Ja, grüße Gott. Ich danke Ihnen für den Vortrag. Ich habe eine Frage zu der Position der Patin. Ich nehme an sich den Posten sehr ernst innerhalb der Familie. Ich habe 2 Patenkinder, aber ich habe einen Beruf gehabt, ich war im Theater, wo ich 13 Mal umgezogen bin. Und da war ein Kollege sehr nett, sehr lieb und auch katholisch. Und der hatte ein Kind, also zur Welt, der Kollege, nicht seine Frau. Und der hat also mich gebeten, doch Patin Pronomen zu sein, weil sie eigentlich eine jüdische Tante zur Patin hatten. Und das habe ich also gemacht und habe diese Menschen total aus den Augen verloren. Ich sage ja, ich bin umgezogen, sie sind umgezogen, wir wissen eigentlich gar nichts mehr voneinander. Und jetzt habe ich mich also da eigentlich überhaupt nicht als Patin bewiesen. Habe ich mich da versündigt? Ist das schlecht, was ich da gemacht habe, dass ich mich nur also stellvertretend für einen jüdischen Menschen, der das nicht als Position benennen konnte, dass er Patin ist, dass ich das gemacht habe?
Nein. Also das ist ja auch ein Anliegen, was man häufig erfährt, dass eben Menschen sagen, wir haben hier jemanden in der Familie, der soll Pate werden, aber er erfüllt die Voraussetzungen nicht. Ja. Das ist ja auch eigentlich so, es soll eigentlich ja nur ein Pate sein.
Ja.
Dann nimmt die Kirche aber Rücksicht darauf, dass es gerade in Deutschland die Tradition gibt, dass es 2 Paten sind, dann sagt man, es soll ein Pate und eine Patin sein. Also nicht 2 Frauen oder 2 Männer, sondern wenn, dann soll es ein Mann und eine Frau machen. Und manchmal ist es eben so, dass die Eltern sagen, ja, wir haben aber hier eben jemanden, wie in Ihrem Fall ja auch, der das gerne machen möchte. Und wir haben bei uns in der Gemeinde eigentlich die Lösung gefunden, dass wir den Menschen erklären, das gibt also, sagen wir mal, das Patenamt hat einfach ist ein kirchliches Amt. Das ist die eine Bedeutung, dass man eben auch den Glauben bekennt und ein Amt in der Kirche übernimmt. Das ist das, was Sie ja auch getan haben. Und es gibt eben, könnte man den familiären Paten nennen, der eben den Kontakt in der Familie hat und der eben auch jetzt die persönliche Beziehung zu den Eltern hat und der eben diese familiären Bande, dem die Eltern sagen, wenn uns was passiert, dann kannst du bitte dich um das Kind kümmern zum Beispiel. Und der solche Aufgaben übernimmt. Und manchmal fallen eben beide Seiten zusammen, dass der familiäre Pate auch der kirchliche Pate ist. Aber manchmal fällt es auch auseinander. Dann sind sie eben der kirchliche Pate, die kirchliche Patin, die jetzt ja auch zum Beispiel die Aufgabe weit übernehmen kann, für das Patenkind zu beten und es auf diese Weise zu begleiten, wenn es anders nicht möglich ist. Und derjenige, der als familiärer Pate sich versteht, der kann eben dann diese übrigen Aufgaben übernehmen. Und ich denke, das ist eine so ganz gute Lösung, die auch allen Bedürfnissen gerecht wird. Und deshalb glaube ich, dass sie sich da kein Gewissen machen müssen, sondern dass sie eben einfach sagen können, gut, sie begleiten eben jetzt ihr Patenkind in der Gemeinschaft der Kirche durch ihr Gebet.
Vielen Dank, Frau Linder. Ist es also so, dass jeder praktisch das Patenamt ausführen darf, der selbst Christ ist, der Anteil nimmt an seinem Glauben und auch an den Glauben der anderen?
In der katholischen Kirche muss der Pate auch katholisch sein und gefirmt und darf nicht aus der Kirche ausgetreten sein. Das ist dann die Voraussetzung für das kirchliche Patenamt.
Mhm. Als nächste Hörerin ist Frau Riepe uns zugeschaltet aus dem Emsland. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich wollte einen kleinen Beitrag geben, was aus der Gemeinde für den Täufling gemacht werden kann oder ja, und bei uns hier gemacht wird. Ich habe vor 8 Jahren Radio Horeb bekommen und habe dann bei einer Sendung mal gehört von einer Frau, die Taufwasserflaschen gestaltet, bemalt. Und das kann ich nicht. Und dann habe ich mit unserem Pfarrer gesprochen und ihm eine Flasche gezeigt. Ich hatte einen Stoff bestickt und um die Flasche geklebt. Und ja, seitdem bekommt jetzt jeder Täufling, der hier in unserer Gemeinde getauft wird, eine Flasche. Und da wird das Taufwasser eingefüllt und das ja, Kind oder auch Erwachsener bekommt die Flasche dann mit und das als Gabe der Gemeinde wird extra gesagt, es kommt von der Gemeinde und bis jetzt sind alle sehr glücklich darüber.
Ja, das ist ein schönes Zeichen und ein schönes Geschenk und eine gute Anregung.
Ja, vielen Dank, Frau Riepe, auch für das Zeugnis, was Sie abgegeben haben. Die Zeit vergeht wie im Fluge. Ich bedanke mich, Herr Pfarrer Pfiller, wir sind am Ende unserer Sendung. Und auch vielen Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei waren und sich auch wieder mit in diese Sendung eingebracht haben. Das Buch, das Pfarrer Pfiller veröffentlicht hat, ist sozusagen die Grundlage dieser Sendung. Wenn Sie Interesse an dem Buch haben, mit dem Titel Deine Kirche ist ja wohl das Letzte von Pfarrer Pfiller, dann wenden Sie sich an unseren Hörerservice. Der hat alle Informationen und hält sie für Sie bereit. Ebenso ist auch im Verlag FE Medien das Buch erschienen und natürlich im Buchhandel auch erhältlich. Alle Informationen gibt es dazu bei unserem Hörerservice. Hier ist die Telefonnummer, das ist die 0700 75 25 75 25. Wiederhole noch einmal 0700 75 25 75 und nochmal die 25. Oder klicken Sie einfach auf unsere Internetseite auf www.horeb.org. Dort haben wir auch alle Informationen zu diesem Buch und zu dieser Sendereihe hinterlegt. Wenn Sie sich die Sendung noch einmal anhören möchten, dann können Sie diese Sendung auch in unserem Podcast-Angebot herunterladen. Auch das finden Sie auf unserer Internetseite unter www.horeb.org oder bestellen Sie einfach einen Mitschnitt dieser Sendung bei unserem CD-Dienst. Alle Informationen finden Sie bei uns im Internet. Gleich geht es weiter, liebe Hörerinnen und Hörer, um 15 Uhr mit dem Gebet zur Todesstunde Jesu und dem Barmherzigkeitsrosenkranz. Zum guten Schluss, Herr Pfarrer Pfiller, darf ich Sie um ein Gebet und um den Segen bitten.
Gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.